Schwafelköche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Heldentypen. Folge 46. Charaktererstellung und Hintergründe. Im Rollenspiel und bei DSA. Der erste Teil von 3.
Hallo zusammen da draußen und willkommen zu einer weiteren fantastischen Folge dieses wunderbaren Podcasts, der Meistergespräche. Heute mit einem Thema mit Charakter. Was es damit auf sich hat, werde ich gleich verraten. Aber erstmal möchte ich das Wichtigste preisgeben, nämlich wer heute dabei ist, hier beim Schwafeln über Meisterthemen. Das sind meine lieben Mitmeisterinnen. Erstmal die Dungeon Josie. Hallo Josie, schön, dass du dabei bist.
Hallo, grüße euch.
Und natürlich in der Gunst des Fuchses, wie immer, der lieber Daniel. Hallo Daniel.
Aber natürlich, Dankeschön und Fex sei mit euch.
Hey, das sagst du doch immer am Ende sonst. Du musst dir was Neues überlegen jetzt.
Stimmt.
Ja,
hast du ja auch eine beste Catchphrase. Ja.
Du brauchst eine neue Catchphrase, so wie Howie. Der sucht auch gerade eine neue Catchphrase.
Ah, okay.
Ich bin Meister Annie, mich kennt ihr von den Schwafelhelden und ja, ich hatte es schon vorweggenommen, das Thema Charakter. Wir sprechen heute über die Charaktererstellung. Angefangen bei den ersten Überlegungen, Ideen, was spiele ich, wie erstelle ich den Charakter, was hat der Meister dazu zu sagen oder auch nicht, was sind unsere Erfahrungen, was sind die Fallstricke und so weiter. All das kommt gleich. Erstmal möchte ich aber die obligatorische Frage stellen, so wie immer. Was habt ihr denn gespielt? Beziehungsweise was war, wenn ihr mehrere Sachen gespielt habt, denn euer Highlight?
Ich überlasse euch beiden kurz das Feld, weil ich glaube, dass ich nämlich eine perfekte Überleitung zum Thema nachher habe. Von daher bin ich kurz ruhig.
Ich musste jetzt gerade echt mal überlegen, aber ich glaube, das war die Sitzung, die ich an einem sehr großen, schönen Holzspieltisch mitgespielt habe. Und zwar die Fortsetzung unserer D&D-Kampagne. Ich erinnere mich noch an tote Goblins, ans Polieren einer Flöte, um besser damit an Türen horchen zu können, an merkwürdige Tentakeln, die aus einem Körper sprießen. Man weiß nicht, wo sie herkommen. Wir hatten sehr viel Spaß. Es war definitiv die Fortsetzung in größerer Besetzung unserer D&D-Kampagne. Ja.
Ich kann mich dem anschließen, denn ich hatte die große Freude, dass ich genau in der gleichen D&D-Kampagne mitgemacht habe als Dungeon Master. Und ich fand es besonders schön, weil wir zwei neue SpielerInnen hatten, die mit D&D so noch keine Berührungspunkte hatten und dann aber ganz viel Spaß dran hatten und auch sehr schnell sehr aufgeblüht sind. Und das ist natürlich immer toll zu sehen. Also das mitzuerleben, wie so Leute das Blut des Rollenspielblattes lecken, finde ich ja super. Und ja, das war auf jeden Fall mein Highlight von den Schwafelhelden, natürlich abgesehen. Aber die sind ja außer Konkurrenz hier im Podcast. Das kann ich ja jetzt nicht immer anbringen. So, Daniel, dann bin ich mal auf deine Überleitung gespannt.
Ich habe natürlich wieder kein Spielhighlight, weil ich nicht wirklich dazu gekommen bin zu spielen. Aber ich habe tatsächlich lustigerweise vor ungefähr 2 Wochen das Thema Rollenspiel in meiner 7. Klasse angesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Und die fanden das jetzt alle so interessant und haben noch nie was davon gehört und können sich das gar nicht vorstellen. Also habe ich mit einem Großteil von dieser Klasse letzte Woche, ich glaube, 15 Charaktere erschaffen. Und habe jetzt im Prinzip 3 Gruppen, die jetzt auf Terminfindung ist und die möchten gerne einmal das schwarze Auge erleben. Tja. 15 Wahnsinn. Charaktere habe ich ausgewürfelt an 2 Nachmittagen.
Oh mein Gott.
Hammer. Genau. Und das mit 7 Klässlern.
Ja.
Respekt.
Da wird es wahrscheinlich echt einiges geben, das ich dann hier zum Besten geben kann, weil, ja, passt wunderbar zum Thema.
Freue ich mich ja sehr über das Material. Also was du dann zum Besten geben kannst. Mich würde mal interessieren, also habt ihr auch schon ausgewürfelt, also die Heldentypen auch schon ausgesucht und so, was sie spielen? Gibt es eine Tendenz, was sie die meisten spielen, was das größte Interesse weckt? Weil ich finde, das ist statistisch sehr interessant bei so 15 Kids.
Lustigerweise sind sie tatsächlich bei den eher klassischen Archetypen geblieben. Also ich habe relativ viele Krieger, Magier, ich habe ein paar Elfen, ich habe einen Zwerg und ich habe eine Amazone. Was ich aber dann trotzdem wiederum lustig finde oder sehr interessant finde, ist, obwohl es Siebtklässler sind, waren da schon jetzt drei Leute dabei, die gesagt haben, nee, ich mache da auf alle Fälle Gender Swap. Also sie spielen einfach das andere Geschlecht. Und das fand ich in dem Alter jetzt echt sehr cool und sehr mutig.
Ja, ist ja schön. Ist ja aber auch bei der kommenden Generation ja alles fluider. Mm. Ist ja auch sehr schön. So. Ja, klasse. Also ich finde das super. Und erzähl doch mal und berichte mal. Finde ich ganz
spannend. Auf jeden Fall.
Eine gute Überleitung. Ich muss die Überleitung noch ein wenig nachhallen lassen, dann für das Thema. Denn ich habe noch kurz eine Rückmeldung zu unserem alten Thema, das ich anbringen möchte, dem Gaukler. Es ist wirklich nur, in unserem Discord-Kanal haben noch zwei Menschen sich darüber ausgelassen, Narne und Atarius. Ja, schöne Grüße an dieser Stelle. Und da kam heraus, Daniel, ich weiß nicht, ob du das besser weißt als ich jetzt, dass der Streuner vor dem Gaukler bei DSA etabliert wurde und der Gaukler sozusagen als Untertyp des Streuners dann später dazu kam, was ja auch nochmal diese Überschneidungsproblematik auch nochmal unterstreicht, wenn man sieht, aha, die wurden auch gar nicht parallel eingeführt, sondern erst der Streuner, dann der Gaukler. Und ich finde, das macht auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt, dass man dann am Ende sagt, hä, die sind doch so ähnlich und klar und so. Und ich glaube, da hat dann einfach die Redaktion nochmal geguckt, okay, wir machen nochmal eine Unterart des Streuners. So ein bisschen fahrendes Volk mäßig. Das fand ich eine interessante Information. Danke dafür an euch beide. Und Atarius hat tatsächlich gesagt, er hat mal einen Streuner in der G7 gespielt, aber unter Savage Worlds Regeln. Und ich habe von diesen Regeln viel Gutes gehört. Die sagen mir nichts. Ich vermute mal, dass sie kampflastiger sind, so klang es zumindest. Und ja, ich glaube, dass das natürlich geht, weil zum Beispiel bei D&D gibt es ja auch keine Klassen, die nicht kämpfen können. Deswegen, wenn man Savage Worlds Regeln verwendet, dann geht das wahrscheinlich. Ansonsten hatten wir ja gesagt, Streuner in der G7 ist so ein bisschen, Gaukler in der G7 ist so ein bisschen schwierig. Ne? Mhm. Das waren die Rückmeldungen zu Gaukler. Danke dafür. Nochmal an euch beide da draußen. Und ja, das Thema Charaktererstellung.
Oh je, okay.
Mhm. Oh yeah, let's go.
So, dann möchte ich direkt mal Haarspalterei mit der Semantik betreiben. Denn ich habe ja, das Thema heißt ja Charaktererstellung. Aber viele nennen es ja in ihren Spielrunden anders. Nämlich manche sagen Charakter, manche sagen Held, manche sagen Figur. Würdet ihr sagen, das macht einen Unterschied, wie man das nennt? Wie nennt ihr es und warum?
Interessante Frage. Ich glaube, ich sage tatsächlich Charakter. Primär. Und dann kommt irgendwann mal Held und wenn ich mich gerade verhaspel, dann sage ich aus irgendwelchen Gründen Figur. Selten. Aber es ist eigentlich immer der Charakter. Ja.
Ich glaube, bei mir ist es ähnlich. Also Figur nutze ich, glaube ich, gar nicht. Das ist für mich in meinem Kopf eher verankert mit so einer Spielfigur wie bei Mensch ärgere dich nicht oder so. Das ist mir zu statisch, ist das richtig? Auf jeden Fall zu püppchenhaft, ist nicht so. Held, wenn ich mit jemandem einen neuen Charakter erstelle, ist es für mich meistens noch kein Held. Also für mich starten in der Regel die Helden nicht als Helden, sondern als einfache Menschen oder was auch immer, Elfen, sonst was, die dann irgendwann zu Helden werden können. Und ich finde, der Begriff Charaktererstellung umfasst nicht nur ich fülle jetzt meinen Charakterbogen aus, sondern auch ich gebe diesem Wesen, dieser Person, die ich mal spielen werde, auch einen Charakter mit und nicht nur Werte. Irgendwie hat das beides zusammen für mich.
Ich finde es auch schwierig. Ich finde, Held ist bei mir ganz nostalgisch besetzt, weil ich denke da sofort an die alte DSA 1 und 2 Box, wo auch immer von Helden geredet wird im Regeltext. Das finde ich immer einfach sehr, sehr, sehr schön. Ich persönlich mag Figur ganz gerne und habe gemerkt, dass ich das in letzter Zeit öfter benutze. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen meine Meistersicht, wo ich mich hüten muss, dass ich jetzt nicht alles nur als Figuren in der großen Geschichte sehe, ne, wo die ich halt irgendwie dann so orchestriere. So, da muss ich mich ein bisschen hüten vor. Aber ich finde es interessant, sich mal darüber Gedanken zu machen. Weil ich glaube, außerhalb von DSA ist Held und Heldin ja relativ, wird er dann eher weniger benutzt. So. Ich weiß gar nicht, wie es bei D&D ist. Es auch Helden eigentlich bei D&D im Quellenbuch? Das weiß ich gar nicht. Nichts ist schlimmer als Investigatoren bei Cthulhu. Das klingt einfach richtig schlimm. Ja, ich meine, im Englischen heißt es Investigators. Das ist ja gut. Aber Investigatoren ist halt wirklich fies übersetzt. Gut, also Charakterstellung. Nehmen wir an, ihr seid euch einig, da sind SpielerInnen oder wie auch immer, die wollen einen Charakterfigur oder Held erstellen. Stellt sich natürlich die Frage, wenn ihr so eine Spielerunde startet, vielleicht ein One-Shot, vielleicht eine Einsteigerrunde, was auch immer, dass man direkt die Handbremse zieht und sagt, sollte man Einsteigern nicht besser vorbereitete Charaktere oder auch Pre-Generated Characters genannt, in die Hand drücken, damit man direkt das Spiel spielen kann. Wo seht ihr da die Vorteile und wo die Nachteile? Und gibt es da überhaupt eine richtige Antwort? Daniel, willst du die Frage als Erster beantworten?
Ja, tatsächlich. Genau vor dieser Frage stand ich ja eben, als ich 15 Charaktere irgendwie zusammenbringen musste, ob ich denen nicht vorgefertigte Charaktere in die Hand drücke. Und habe mich dann im Endeffekt dagegen entschieden. Und ich glaube, einer der Hauptgrund war, dass ich als alter Spielleiter Haudegen gedacht hatte, wenn die schon anfangen, das zu spielen, dann sollten sie auch einen Helden, eine Figur, also einen Charakter spielen, den sie auch selber erschaffen haben, wo sie also dann selber auch Hand sozusagen angelegt hatten oder haben und einfach durch diesen Erschaffungsprozess auch schon sehr viel Grundlegendes über das Regelwerk einfach gelernt haben. Und jetzt greife ich vielleicht ein bisschen vor, aber ich habe mich dann auch entschieden, mit den Regeln von Mantelschwert und Zauberstab gleich zu spielen und nicht mit diesen ganz einfachen kleinen Charakteren, die ja nur diese 7 oder 5 Grundeigenschaften haben, also diese DSA-1-Regeln. Dieses DSA-1-Regelheft, das war mir dann fast wieder ein bisschen zu einfach. Und ich wollte, dass die halt schon sehen, wie viel Tiefgang Rollenspiel an sich haben kann. Auch auf die Gefahr hin, dass sie da vielleicht so ein bisschen erschlagen werden von allem. Aber jetzt die Zielgruppe, mit denen ich jetzt die Charaktere gemacht habe, die waren alle wirklich sehr, sehr wissbegierig, die waren super aufgeweckt, die fanden es total spannend, weil es halt für sie jetzt etwas komplett Neues gewesen ist. Kommt, glaube ich, jetzt wirklich so auf die Gruppe drauf an, mit der man da reinstartet. Höre ich jetzt gerade so bei mir selber raus.
Ich bin, glaube ich, grundsätzlich bei dir. Ich finde auch, dass das Erstellen eines eigenen Charakters auch für eine neue Gruppe, auch für Rollenspielneulinge immer eine ganz besondere Erfahrung ist, weil man sich ganz anders mit dem Charakter verbinden kann. Ich habe aber auch schon erlebt, dass vorgefertigte Charaktere es einfacher machen können. Einerseits selbst als Spielerin und zwar in Cthulhu-One-Shots, weil da geht es für mich immer noch nur darum, wie man stirbt und nicht, ob man stirbt. Und da möchte ich mich eigentlich nicht, ich habe halt noch nie einen Cthulhu-Charakter mit erstellt, ich weiß nicht, wie lange es dauert, ich möchte mich nicht 20 Minuten bis 3 Stunden hinsetzen, um einen Charakter zu erstellen, der am Ende des Abends einfach tot ist. Das ist okay, aber dann wähle ich mir lieber einen aus und spiele halt mit dem, wenn es wirklich nur ein One-Shot sein soll. Ich habe jetzt aber auch gerade eine Anfrage von einem Freund, der mit seiner Freundesgruppe in das Hobby Pen and Paper starten möchte. Und die haben mich gefragt, ob ich nicht Tipps und Tricks habe oder auch mal eine Gruppe oder eine Runde leiten würde. Und da habe ich dann gesagt, ja, okay, ich mache das, ich unterstütze euch gerne, wenn ihr wollt. Wie wollt ihr es denn gerne haben? Wollt ihr selbst Charaktere erstellen oder wollt ihr Vorgefertigte von mir bekommen? Also ich habe denen das einfach offen gelassen, wie die gerne starten möchten, ob die nur mal reinschnuppern wollen so ein bisschen oder ob die das halt direkt mehr mit ausbauen wollen. Und die haben sich auch für das eigene Erstellen entschieden. Und da stehen wir gerade vor der Terminfindung zur Charaktererstellung.
Sehr schön. Wie haben die dich gefunden? Also war das jetzt einfach über den Server oder über...
Nee, mit dem einen Freund bin ich schon sehr lange befreundet. Damals noch bei den ganzen Fantasy-Feste. Und der weiß halt von dem Rollenspiel-Hobby von mir. Und der hat mich irgendwann angetickert. Hey, Josie, wie sieht's aus? Kannst du uns mal ein paar Fragen beantworten? Ich so, ja, ich gebe mir Mühe. Hat anscheinend funktioniert.
Sehr schön. Ja, ich kann mich euch beiden, also alles, was ihr gesagt habt, nur anschließen. Ich finde, die praktische Implikation ist ja erstmal auch One-Shots. Dann eine Sache, wo ich das immer höre, dass das gemacht wird, sind auch Conventions und solche Sachen. Aber das ist ja auch wirklich einfach ein Zeitfaktor. Und ansonsten würde ich es davon abhängig machen, was die Spielerin selbst möchte. Sprich, wenn das jemand ist, der sagt, das überfordert mich oder das macht mir keine Freude jetzt erstmal, würde ich das auch nicht denen aufs Auge drücken oder ihr. Und andersrum, wenn jemand sagt, boah, doch, ich will mir meine Figur selber bauen. Jetzt habe ich auch Figur gesagt. Aha. Ja. dann würde ich das einfach zulassen. Und gleichschalten würde ich sowieso nicht. Also ich finde, man kann auch beides machen. Also man kann auch den eine Person hat einen vorgefertigten Charakter und die andere baut sich ein. Ist ja eher untypisch, aber ich sehe da auch kein Problem, das zu vermischen, ehrlich gesagt. Also ich finde, beides geht. Ich würde abgesehen von praktischen Implikationen aber nie darauf bestehen, dass es vorgefertigte sein müssen. Also das finde ich jetzt manchmal ein bisschen, das fände ich jetzt zu viel. Also nur damit ich die Kontrolle irgendwie bewahre, da würde ich das irgendwie anders regeln, über Kommunikation oder so. Also nee, ja gut, da sind wir uns ja einig. Das sind unsere Tipps zum den vorbereiteten Charakteren. Wenn man die Figuren oder Charaktere jetzt erstellt, würdet ihr sagen, es ist besser oder was ist so eure Meinung dazu, dass man die gemeinsam erstellt in der Gruppe oder halt jeder Spieler für sich alleine oder sogar jeder Spieler jeweils mit dem Spielleiter einzeln? Also diese drei Möglichkeiten. Wo seht ihr da die Vorteile und Nachteile?
Ich denke, gerade bei Anfängern ist es wirklich wichtig, dass da ein Spielleiter dabei ist, der denen sehr viel erklären kann. Hatte ich, wie gesagt, ich rede jetzt also aus dieser Perspektive, dass ich ja letzte Woche mit den Kids da diese Charaktere erschaffen hatte. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Fragen. Ja, also Sachen, die jetzt mir natürlich als alteingesessenen Spielleiter vielleicht irgendwie klar sind, über das ich ja gar nicht nachdenke, wo ich dann aber auch, obwohl ich mich ja natürlich auch in die Rolle von diesen Neulingen reinversetzen kann, die haben manchmal Fragen, wo ich schon denke so, ah, okay, das, daran habe ich jetzt schon gar nicht mehr gedacht, ja, dass solche Fragen halt eben aufkommen können. Von daher, im Moment für Neulinge, DSA-Neulinge, würde ich sagen, mit Spielleiter am besten, wenn es eine kleine Gruppe ist, einzeln. Und ich finde diese Einzelgespräche beim Charaktererschaffen immer total nett. Wenn es eine kleinere Gruppe ist, finde ich es auch gut. Einfach, weil es dann so gesellig ist. Ich denke, bei deiner ersten Variante, was du genannt hattest, Leute, die dann ihren Charakter selber erstellen, wenn sie erfahren sind, ja, also klar, warum auch nicht. Ja, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Gell? Also bei diesen einzelnen Meistergesprächen, wenn du deinen Charakter selber machst, dann wissen ja die anderen nicht, was du dann hast und was dabei rausgekommen ist. Das ist ja auch nochmal spannend. Das ist ja auch nochmal so ein cooler Aspekt. Ja, dass es dann, wenn die Gruppe sich findet, dann so, okay. Ja, ach, du bist das und dies und jenes. Und das ist natürlich dann schon auch cool. Dann verspoilerst du da ja nichts. Ja.
Das ist ein sehr guter Punkt, was du sagst mit dem gemeinsamen Charaktererstellung, weil ich würde jetzt sagen, ich finde es schön, wenn die SpielerInnen so wissen, was die anderen spielen oder können, oder wenn die zum Beispiel sehen, oh, du hast jetzt bei Klugheit ganz niedrigen Wert, bei Körperkraft hoch. Aber das verlangt natürlich auch eine ordentliche Metagaming-Kompetenz ab, um das dann wieder in-game auch erstmal nicht anzuspielen direkt. Das finde ich ganz interessant. Ich finde es schön, wenn man so ein Hybrid macht. Was ich ganz gerne mache, ist, dass man mit den SpielerInnen vorher über den Charakter spricht, so das grobe Konzept, wenn das schon klar ist. Und die Erstellung finde ich eigentlich gemeinsam am besten. Ist natürlich auch manchmal ein bisschen mühselig, gerade bei DSA 3, wenn man daran kommt, wo alle die Talente abschreiben müssen aus dem MSZ. Das wäre halt ganz gut, wenn da mehr als eine Kopie am Tisch liegt. Das ist halt ein bisschen wirklich einfach, das dauert einfach so lang. Du kannst ein Lied davon singen. Alleine erstellen finde ich schwierig, weil ich gerne dabei bin als Meister und Spielleiter. Das ist aber für mich auch ein bisschen halber Aberglaube, weil ich finde, so eine Figur muss bei mir am Tisch irgendwie entstehen, wenn ich dabei bin. Das ist aber, ja, nee, das mag ich nicht so. Also ich bin da gern dabei. Ich bin da gern schon Teil dieser Genesis, so als Meister, dass wenn die Figur erschaffen wird, dass ich da schon das mitbekomme, weil ich finde das auch schön zu sehen, wie die SpielerInnen sich freuen und was für Gedanken die sich machen und darüber sprechen. Ich finde, da entsteht schon so eine gemeinsame Freude an dieser Sache und die erlebe ich gern mit. Und bei Menschen, die ich nicht kenne, es ist auch einfach, dass ich dir nicht über den Weg traue. Also mit gerade bei D&D mit irgendwelchen Fudges, so muss ich auch sagen. Also ja. Also was heißt nicht kennen? Ich meine, wenn ich mit denen einmal gesprochen habe, dann kann ich das meistens schon einschätzen. Aber nee, ich bin ja dann doch lieber gern dabei.
Ja. Wenn ich noch ganz kurz vor Josie kurz da noch schnell reingrätschen darf. Die Kids letzte Woche, bei denen war das, als wir in einer relativ großen Gruppe die Charaktere ausgefüllt haben, das waren ja, glaube ich, 8 oder 9 beim ersten Durchlauf, es war da so schön, denen zuzugucken, wenn sie diese Grundwerte ausgewürfelt haben und dann so entgegen diesen Würfelwürfen einfach entgegengefiebert hatten. Das ist natürlich dann schon etwas, was du halt so am Spieltisch natürlich in so eine Gemeinsamkeit halt eben erleben willst, ja. Und ich glaube, und das war auch gerade von dir so ein schönes Stichwort, unser Rollenspiel, aber glaube, das ist cool. Ja, ich bin da auch echt lieber gerne dabei. Ja, wenn Anfänger die Charaktere erschaffen, ist es schon nochmal irgendwas Besonderes, weil wenn du das dann nachher mal bei denen siehst, ja, die machen das zum ersten Mal, das ist alles so super spannend und super aufregend, ja, und würfelt dann der Typ neben mir irgendwie besser und was macht meine Klassenkameradin, ist die irgendwie besser als ich, hat die bessere Ergebnisse, das war richtig total toll dazu zu gucken. Sorry, aber jetzt.
Wenn du das gerade so erzählst oder auch du gerade, Handy, von der D&D-Runde, habt ihr auch das Gefühl, dass euch teilweise so warm ums Herz wird, wenn ihr daran denkt, wie ihr das erste Mal gerade mit Pen and Paper Neuling Charaktere erstellt? Wenn ihr so neue Spieler in der Welt einfach auf den ersten Schritten in das Rollenspiel begleiten könnt. Ich finde das total schön. Ich mag das immer sehr, sehr gerne und freue mich da immer total drüber, wenn ganz zum Schluss so die Frage kommt, und könntest du dir das nochmal vorstellen? Hast du nochmal Lust mitzuspielen? Und ich habe bisher noch nie ein Nein erlebt, also einfach nur schön. Ich breche aber einmal kurz aus der DSA-Welt. Ich meine, die Charaktererstellung, die ich sonst begleite, sind ja im Fate-System. Und dabei ist es tatsächlich also abhängig davon, was für eine Art Spiel man spielt, ob man One-Shot oder Kampagne spielt. Bei One-Shots begleite ich gerne meine Spielerinnen oder Spieler dabei, einen Charakter zu erstellen, wenn die sich noch unsicher sind. Die können sich den aber auch selbst erstellen und ich gucke nur noch mal drüber. Das ist okay, ist auch wahrscheinlich der Online-Community geschuldet. Aber bei Kampagnen läuft es tatsächlich anders. Weil bei Kampagnen ist Fate darauf ausgelegt, dass man die sogenannten Charakteraspekte, die ja sehr ausschlaggebend in diesem Spielsystem sind, dass die mit den anderen innerhalb von eigenen Charakterhintergrundgeschichten ausgeschrieben werden. Also man schreibt sich in die Charakterhintergrundgeschichten der anderen mit hinein, um die eigenen Eigenschaften des Charakters mit zu erforschen. Das ist total spannend gemacht, sodass man sich quasi schon zum Start des Abenteuers vielleicht nicht aktiv kennt, aber vielleicht schon mal gesehen hat. Oder jemand ist schon mal an einer Szenerie des anderen vorbeigegangen, hat sich aber entschlossen, nicht einzugreifen und hat daraus einen Charakteraspekt für sich entwickelt oder eine Charaktereigenschaft. Das finde ich sehr, sehr spannend gemacht in diesem Spielsystem. Und ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Parallelen zu DSA gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, zumindest nicht regeltechnisch. Aber das mag ich sehr gerne, wenn die Charaktere wirklich gemeinsam zusammen erstellt werden, dass man sagen kann, hier, ach, wir haben uns doch vielleicht schon mal in der und der Stadt gesehen und daher könnten wir uns schon kennen. Das macht so einen Einstieg später auch leichter. Andererseits, auch das, was auch am Anfang gesagt wurde, wenn ein Charakter Geheimnisse haben soll, das habe ich auch schon erlebt bei einer Halbdämonin, die ich gespielt habe, ist es schon ganz passend, wenn die anderen Spieler nicht kennen. Und vielleicht auch die Spielleitung sie nicht kennt, solange sie keine Regelauswirkungen haben. Ja, Henny, ich bin trotzdem dieser Ansicht. Oh, doch.
Ein Geheimnis von dem Meister? Du warst
oh, ja.
Nicht. Nein. Das ist nicht zulässig. Ja, interessante Frage. Das müssen wir. Das, weißt du was? Das, ich würde mal, damit wir jetzt nicht ausufern hier, das als Frage noch dazu nehmen. Und zwar schreibe ich das hier rein. Dürfen Charaktere Geheimnisse vor dem Spielleiter haben? Nein.
So, hey, Moment, stopp.
Nein, das ist eine gute Frage, schreibe ich jetzt mal dazu. Ja, spannend, ganz spannend. Also ich finde diese Charaktererstellung, die du gerade genannt hast, es gibt ja dieses Fiasko-Rollenspiel, das hatten wir ja auch als Sonderfolge gespielt. Das geht ja am Anfang auch eine Stunde lang oder vielleicht eine Dreiviertelstunde lang darum, dass man ein Netzwerk aus Beziehungen, Gegenständen und Motiven baut, was selber schon total Bock macht. Und dann man würfelt halt einen Würfelpool, das sind dann so 20 Würfel, und man hat so ein Buch und je nach Szenario ist das anders und dann verteilt man zum Beispiel die Rollen. Und dann hast du zum Beispiel, das Setting ist deine Arktisstation, also so, ne, so das Ding mäßig, und dann hast du die Rolle Professor und Journalist und Spion und Saboteur und irgendwas, und dann teilst du die so an und schreibst das auf und legst die Zettel zwischen die Leute, wo steht, will, ist in, verliebt in den, hat noch eine Rechnung offen mit dem, irgendwie sowas, und dann hast du noch Gegenstände, die einen verbinden, toxisches Serum und so. Das ist eigentlich ganz cool. Das macht echt Bock. Das ist eine schöne Idee. Das hat mich gerade daran erinnert, was du erzählt hast. Ja, ich finde das ja eh auch eine schöne Idee. Das hatte ich noch nie erlebt bisher übrigens. außer so vielleicht, wenn zwei Spieler gesagt haben, hey, wir kennen uns, dass eine Gruppe mal sagt, wir sind fünf SpielerInnen, wir erschaffen neue Charaktere und anstatt dass einer sagt, ich bin der Torwaler, ich bin der Jäger, ich bin der Novadi, bla, dass alle sagen, weißt du was, wir sind alle fünf eine Schiffsmannschaft und wir kennen uns seit 20 Jahren. Und ich finde, das ist vielleicht für einen One-Shot oder zum Beispiel alle sind Abgänger einer Magierakademie im jüngsten Jahrgang. Gut, das ist jetzt ein bisschen Hogwarts-Style. Aber ich finde das auch, wer oder alle eine Zwergenbinge fände ich super, fände ich mega gut.
Oh nein, da bin ich gar nicht bei dir.
Was also, du denn ja,
ich kenne es, dass Charaktere sich untereinander schon kennen, aber eher so auf einer flüchtigen Basis. Man hat sich mal irgendwo in der Stadt getroffen oder so. Aber ich habe auch schon Charaktere dabei gehabt, deren Spieler beschlossen haben, dass die Charaktere zum Beispiel Geschwister sind oder anderweitig sehr eng miteinander verbandelt. Keine Ahnung, also das habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber sowas wie Ehepartner oder sowas. Und da, wenn ich mir das vorstelle, wie das bisher gelaufen ist, auf eine größere Gruppe ausgelegt, würde ich tatsächlich eher ablehnen, weil meistens haben die dann irgendeine fixe Idee und denken sich, ach, das ist total toll. Aber jeder hat seine eigene Idee von dem, wie die miteinander umgegangen sind, wie das Ganze gelaufen ist. Und das harmonierte bisher, nach meinen Erfahrungen im Spiel, nicht miteinander. Weil da einfach zu wenig Kommunikation unter den Spielern geflossen ist, um zu sagen, wir arbeiten wirklich eine gemeinsame, große Hintergrundgeschichte aus. Wer mit wem, warum und so weiter. Würde ich tatsächlich ablehnen, allein aus meiner Erfahrung heraus. Kann aber auch daran liegen, welche Spieler das sonst so planen. Weiß ich nicht.
Interessant. Das Ding ist, es basiert ja bei mir auch nur darauf, dass ich das mal interessant fände. Ich habe es ja noch nie erfahren. Wahrscheinlich würde ich es dann auch nicht mehr wollen, wenn das du dir so erzählst. Ich kann mir schon vorstellen, ja, dass das auch zu Problemen führen kann. Ich meine, vielleicht kann man es ja grober sagen und zum Beispiel, die kommen alle aus einer Stadt, wo das Abenteuer beginnt, und dass du so ein bisschen so einen Hintergrund hast, aber vielleicht darf es auch nicht zu sehr schon verstrickt sein. Das kann sein.
Josie, meinst du, das wäre dann etwas für wirklich fortgeschrittene SpielerInnen? Also, dass Leute, die schon wirklich viel Rollenspielerfahrung haben, dass die dann sowas eher auf die Beine stellen können? Oder waren das Spielanfänger? Oder wie war das bei dir?
Nein, das waren Spielfortgeschrittene. Ich lasse das mal so im Raum stehen.
Okay. Wir wollen kein Spielerbashing.
Nein, natürlich nicht.
Nein, das sind wunderbare Ideen, die auch funktionieren können und nach meiner Erfahrung bisher noch nicht oder nicht gut funktioniert haben.
Sehr diplomatisch ausgedrückt.
Danke, ich habe mir also Mühe gegeben.
Ja, scheiß Idee, Leute, lass es sein. Gut, also, nächste Frage. Welche Fragen? Gott sei Dank.
Ja, bitte.
So, jetzt geht's in die Charaktererstellung. Welche Fragen sollten die Spielerinnen sich denn stellen, bevor sie sich eine Figur aussuchen? Und wie kommt man auf erste Charakterideen? So, also, ja, wer möchte? Josi, möchtest du? Also.
Naja, ich habe das so gelöst jetzt letzte Woche, dass wir schon im Vorfeld dass ich denen die möglichen Charaktere vorgestellt hatte, wirklich so im Schnelldurchlauf und denen auch so ein bisschen was aus Charakterbeschreibungen dann zusammenkopiert hatte, dass die sich dann so einigermaßen vorstellen konnten, worum es geht. Wir hatten halt vorher ein bisschen abgeklopft, wer sich dann ungefähr in welche Richtung was vorstellen kann zu spielen. Und wie ich ja vorher schon erwähnt hatte, lustigerweise sind dann sehr viele, haben sich dann einfach auf diese Archetypen eingeschossen, weil die halt wirklich so ganz klar, denke ich, ja, fast schon Stereotyp sind, aber mit den Begriffen konnte jeder was anfangen, ja, also einige wussten klar Amazone, klar Elfe, Magier, Krieger, Zwerg, Elf, das war halt allen so ein Begriff und ich habe denen auch geraten, spielt doch vielleicht oder versucht euch vielleicht irgendeine Rolle aus, wo ihr auch so ein bisschen euch hineindenken könnt. Wenn du jetzt beispielsweise gleich sagst, boah, geil, Krieger ist was für mich, ja klar, dann probier's halt einfach mal aus. Ja, mal schauen, wie es funktioniert. Ja, im Prinzip nach einer kurzen Vorstellungsrunde mit viel Bauchgefühl und dann einfach mal testen, ob einem dann diese Rolle liegt.
Da möchte ich einmal einhaken, weil ich finde, ich habe zwei, dreimal die Erfahrung gemacht, wenn die Spieler sich die Fragen stellen, ja, welche Figur fällt mir so als erstes ein? Was würde ich gern spielen? Ja, einen mächtigen Krieger oder so ein Elf, so wie Legolas oder was auch immer. Dass das mal auch ein bisschen ja daran liegt, dass man so in seiner Comfortzone bleibt Und ich habe es auch schon zwei, dreimal nicht oft erlebt, dass das dann relativ schnell stagniert ist, weil das die SpielerInnen selber dann aber auch nicht herausgefordert hat, den Helden so ein bisschen zu entdecken, weil das im Kopf einfach quasi die direkteste und einfachste Lösung war. Ja, ich spiele mal einen Zwerg, ich kenne auch Zwerge, plapp. Und dann hast du aber gemerkt, da fehlt auch Raum dafür, dass sie die Figur nicht kennen, dass sie die erst entdecken müssen, dass sie vielleicht was Neuland betreten. Weil ich kenne das von Spielern, die dann ganz schnell nach drei, vier Stufen sagen, okay, damit habe ich jetzt angefangen, das war so meine erste Idee, es hat so zu mir gepasst, ich bin ja eh so ein Typ, eh so einer oder eh sowas passt zu mir selbst. Jetzt möchte ich mal was ganz anderes spielen. Und das finde ich halt schwierig, jemandem was an die Hand zu legen, weil ich denke, gehst du so den einfachen Weg und sagst, okay, das passt zu dir oder spiel doch mal was ganz anderes. Und das hängt natürlich auch vom Spielertyp ab, was den Leuten mehr Freude macht. Wie seht ihr das? Könnte das ein Problem sein, wenn man so Leuten auch nicht so ein bisschen sagt, ja, was würde ich denn, also so ein bisschen mehr die Reibung suchen, so in der Auswahl der Figuren?
Das ist so spannend. Ich hatte am Anfang eine sehr klare Antwort auf die ursprünglich gestellte Frage und jetzt habe ich euch zugehört und bin mir gar nicht mehr so sicher. Herrlich. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, ob man wirklich Rollenspiel-Neulinge hat oder schon erfahrene Rollenspieler dabei hat. Also tatsächlich Neuling würde ich auch mit an die Hand geben, eher mal einen Archetypen auszuprobieren, zu sagen, möchtest du einen Krieger spielen oder einen Zwerg oder einen Elfen? Ruhig auch mit der Vorstellung, die man hat, weil die auch, also jetzt gerade auch in DSA, vorsichtig gesagt mal relativ klassisch belegt sind von den Eigenschaften, wie man sie dann spielt, das ist natürlich immer noch ein bisschen anders. Rollenspielsystem übergreifend könnte ich auch sagen, dass man sich erstmal so eine Grundeigenschaft des Charakters überlegen kann. Möchte ich gerne einen kämpferischen Charakter spielen oder eher einen, der heimlich unterwegs ist? Möchte ich einen lustigen, trottligen Charakter spielen oder jemanden, der sozial und gesellschaftlich total sicher ist? Also, dass man eher in die Charaktereigenschaften-Richtung denkt. Für fortgeschrittene Spieler finde ich es aber super interessant, was du gesagt hast, Henny, dass man raus aus der Komfortzone geht. Ich bin selbst jemand, also meine Rollenspiel-Komfortzone sind kämpferische Charaktere mit klarem Wertesystem. Sehr lustig, dass ich bei der Amazone spiele. Wow. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ich probiere jetzt in meinen Charakteren andere Charaktereigenschaften aus. Ich möchte einfach mal wissen, wie es ist, einen total charismatischen und überflirtigen Charakter zu spielen. Das fällt mir persönlich super schwer, aber ich habe es mal ausprobiert. Oder wie ist es denn, doch mal einen Charakter zu spielen, der Magie als Eigenschaft hat, was sonst mir überhaupt nicht liegt? Also wenn man, ich glaube, Rollenspielerfahrung hat, um es trotzdem umsetzen zu können, dann raus aus der Komfortzone, traut euch, macht mal was anderes, habt mal Spaß, out of the box zu denken, einfach mal was Neues erleben. Finde ich ganz, ganz toll. Für Neulinge aber eher mal ein bisschen sicheren Boden, würde ich persönlich empfehlen.
Ja, da bin ich total bei dir. Ich denke, es ist auch kein, du verlierst ja jetzt beispielsweise ja auch nicht, keine Ahnung, dein Gesicht, wenn du jetzt nach der dritten, vierten, fünften Stufe irgendwann mal sagst, ja, okay, der Charakter liegt mir jetzt doch nicht oder es ist doch nicht so spannend. Also ich hatte in meiner alten Jugendgruppe auch den Fall, dass auch eine Spielerin sich zuerst eine Amazone ausgesucht hatte. Sie selber war aber so ein ruhiger Typ und auch sehr in sich gekehrt und auch introvertiert. Und sie hatte dann auch von sich selbst aus irgendwann mal gesagt, so nach der vierten Stufe, als sie die Amazone auf die vierte Stufe gebracht hatte, eigentlich liegt mir das nicht. Ich glaube, eine Elfe wäre etwas, was mir eher liegen würde. Ja, und von daher ist es ja kein Beinbruch, dann zu sagen, okay, liegt mir nicht. Habe ich ausprobiert, liegt mir nicht. Warum nicht? Dann lieber so, bevor dir der Spielspaß daran kaputt geht. Aber ich glaube, was du gerade so Schönes und auch so Wichtiges gesagt hattest, es ist wirklich für Anfänger, glaube ich, ganz okay, wenn man so einen Archetypen hat, wo du dann so dir die Grenzen schon vorstellen kannst oder die Rolle vorstellen kannst. Und wenn du dann irgendwann mal sagst, ja, okay, den habe ich jetzt ausgereizt, ja klar, dann spiel halt mal irgendwas, was mal komplett neu ist. Ja.
Habt ihr das? Also Henny, ich weiß, du meinst das mehr. Daniel, du glaube ich auch mehr. Habt ihr das trotzdem mal entweder als spielerter Meister bei einem eurer Spieler erlebt oder auch bei euch selbst, wenn ihr mal gespielt habt, so das extreme Pendant zu dem eigentlichen Charakter des Spielers? dass ihr sagen könnte, boah, das war komplett anders, das hätte ich gar nicht so erwartet?
Du meinst, dass die Figuren ganz anders waren als die SpielerInnen? Nee, das habe ich noch nicht erlebt. Es war immer eher so ein Fokus von einer gewissen Charaktereigenschaft, die sich im Held widerspiegelt, oder etwas, was die Menschen eh in sich tragen und ausleben wollen. Ja, genau.
Mhm. Ich hab's auch. Nee, ich hab das so, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das Einzige, was mal so in diese Richtung ging, das hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Ich hatte in der Uni-Zeit dann mal so eine Earthdawn-Gruppe. Das waren nur Spielerinnen. Also, es waren fünf Studentinnen, die mal Rollenspiel ausprobieren wollten. Und die haben aber von Anfang an lustigerweise gesagt, wir spielen alles so grobschlächtige Orks. Und das Erste, was die dann auch gemacht haben, nachdem sie mal so ein bisschen Regeleinführung hatten und dann haben wir die erste Szene gespielt und das Erste, was sie gemacht haben, war, die haben halt eine Barschlägerei angezettelt und fanden es halt cool, ja, wie stark und mächtig so ein Ork halt ist in so einer Prügelei. Und fanden das super. Und die Bar hinterher, da stand nichts mehr. Ja. Es war halt alles komplett verwüstet, aber die fanden das irgendwie cool. Ja, und dabei waren die jetzt ja natürlich, ja, waren die nicht so drauf, aber es war für die so eine ganz, ganz coole erste Rollenspielerfahrung, zu sagen, ja komm, wir machen jetzt hier eine Barschlägerei. Das war cool.
Mega. Ich habe direkt noch einen Gedanken festgehalten. Ich habe häufig bei mir auf dem Server Diskussion jetzt nicht, aber den Austausch über das Thema, hat jeder unserer Rollenspielcharaktere einen Funken von uns selbst in sich? Ich sehe schon Nicken. Wie seht ihr das?
Ja, die Frage ist, was ist das Selbst? Ich meine, ich will jetzt nicht mit Schopenhauer oder Kant ankommen oder so, aber ich will nur sagen, selbst wenn du versuchst, was darzustellen, was irgendwas anderem entspricht, ist es ja auch deine Vorstellung, die du da darstellst, wie das dann sein sollte. Also schon irgendwie, oder? Also denke schon. Es muss ja so sein. Also wenn ich einen Bösewicht jetzt spiele, der wirklich fies sein soll, dann ist das ja auch irgendwas, was als Konzept in mir zumindest existiert, oder? Also weiß ich nicht.
Also die Frage ist ja, ob du dann diese Charaktere, ich meine, im Prinzip kannst du sie ja nur aus deinem Wissensschatz oder aus deinem Erfahrungsschatz irgendwie modellieren. Ich glaube, sowas wirklich komplett anderes zu spielen, gute Frage, schwere Frage. Nächste Frage. Nein. Okay. Nein, aber ich glaube, der einzige Charakter, der wirklich nicht so eine große Schnittmenge mit mir hat, das ist ja der, den ich ja bei Josie spiele in Stargate. Der ist, glaube ich, wirklich nicht so wie ich. Und bei dem habe ich auch jedes Mal das Gefühl, ich ziehe mir da wirklich so eine Maske und so eine Verkleidung an, um den dann spielen zu können, weil der halt wirklich nicht so ist wie ich. Das ist dann so ein Glücksritter, der raucht, ja, der nimmt dann halt nicht wahnsinnig viel ernst, außer halt den Job, den er da zu tun hat. Wo ich sagen würde, er ist nicht wirklich so wie ich. Oh mein Gott, vielleicht ist er ja am Ende doch tatsächlich so wenig.
Ich habe auch gerade gedacht, du bist also so ganz anders als du, klingt das jetzt auch nicht. Und außerdem geht es ja auch darum, dass es ja zum Beispiel, ich sag mal, die Aspiration zu dieser Figur, also was dich dazu inspiriert, diese Figur als romantischen Glücksritter wahrzunehmen, ist ja auch eine Sehnsucht, die in dir steckt. Also es resoniert ja auch mit dir. Weißt du, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt irgendwie so einen verwegenen Schmuggler spielen, klar bin ich kein verwegener Schmuggler mehr, aber meine damit halt, das ist ja trotzdem etwas, was ich dann halt gerne irgendwie entfalten will, diese Fantasie oder diese Vorstellung, weiß ich nicht. Also doch, ein bisschen schon. Also ich kann zum Beispiel keine bösen Charaktere spielen, also in Computerspielen zum Beispiel kann ich das nicht. Es geht einfach nicht. Also auch wenn ich sage, ich will Mass Effect zum zweiten Mal durchspielen, ich kann nicht. Ich kann keine böse Entscheidung treffen. Das geht einfach nicht.
Bei mir bei Baldur's Gate, bei Baldur's Gate 3, ich habe mir auch eine Schurkin gemacht und gesagt, ich spiele jetzt böse und spätestens bei der dritten Entscheidung, nein, geht nicht.
Rette das Schaf. Ja. Oh, ja. Also eine Sache ist ja auch das Problem mit dem, was du jetzt sagst, mit dem Pendant. Es gibt ja auch so gewisse Grundeigenschaften als Menschen, die wirklich sehr tief sitzen, die man schwer ablegen kann und das Gegenteil nicht spielen kann, weil das einfach, also ich sag mal jetzt eine Spielerin, die sehr schüchtern ist. die taucht vielleicht ein bisschen auf, was auch immer, aber die Frage ist, kann die halt wirklich, also, oder ich sag mal so, du hast Spieler, die sind sehr lösungsorientiert, andere sind ungeduldig, andere sind Laberbacken, andere finden alles immer total witzig und das sind Sachen, die legen die teilweise nicht ab, auch wenn die Figuren spielen, die anders sind, weil du hast immer die Spieler, die sind die Macher. So, egal wen die spielen, die werden immer eine Figur spielen, die diesen Kern trotzdem in sich trägt, auch wenn das vielleicht die Werte nicht widerspiegeln. Dann sind die trotzdem die allerersten immer. Und das ist halt eine Schwierigkeit, das hatten wir bei Philipp. Schöne Grüße, Philipp, an dieser Stelle. Philipp ist ja ein Mensch, der oft durch sein kreatives Denken Lösungen herbeiführt, die ja so gar nicht gewollt waren und auch häufig schief gehen, was ja auch schön ist. Und er wollte mal so eine Art elfischen Detektiv spielen. Und das Problem ist natürlich, dass wenn du als Person jemand bist, der dann schnell mal Namen durcheinander bringt oder Dinge vergisst oder so ein bisschen in Fettnäpfchen tritt, was ja eine wunderbare Eigenschaft ist für, als Mensch, das unterwandert natürlich das Konzept der Figur so ein bisschen. Und das kannst du halt nicht ablegen. Also sowas, ne? Das meine ich halt auch, es ist immer schwierig.
Ja, also im Prinzip bist du schon irgendwo in deinen, du hast schon deine Grenzen. Irgendwie so charakterlich von dir aus, was du dann spielen und was du halt darstellen kannst. Puh. Ja, das ist ein guter Gedanke. Ja. Also steckt doch ziemlich viel von dir dann trotz allem da drin irgendwie, ja.
Oder man müsste ein Setting spielen, das wirklich als Parodie das komplett übersteigert. Also man nimmt ein Setting, wo alle Leute irgendwelche Serienmörder spielen, aber das ist dann auch komplett so mit einem Augenzwinkern, so dass das ja dann auch wirklich so ein bisschen so distanziert ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass man jetzt sagt, okay, da kann ich mich von mir selbst ein bisschen mehr entfernen, aber auch eben unter diesem Schutzmantel des Settings. Also es gibt zum Beispiel auch dieses Computerspiel Tyranny, da spielt man ja einen Bösewicht und das ganze Spiel ist ja so konzipiert, dass du von vornherein diese Story nachspielst und das macht es einem ja leichter. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich spiele jetzt sowas oder ein Pen and Paper, wo es nur Bösewichte gibt, weil das System das so voraussieht, das wird mir dann vielleicht eher leichter fallen, als wenn ich die Wahl hätte. So.
Interessante Frage ist jetzt, ob wir als Spielleiter jetzt uns vorstellen könnten, könnte ich tatsächlich, also am Rollenspieltisch, einen bösen Charakter spielen? Also ich merke halt, ich kann als Spielleiter Bösewichte wohl ziemlich gut darstellen und spielen. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich würde jetzt einen bösen Charakter spielen, ständig, weiß nicht, da sträubt sich irgendwas. Oder wie ist es bei euch?
Also die Erfahrung habe ich teilweise schon gemacht durch besagte Halbdämonin. Die war zwar nicht von Grund auf böse, aber die hatte einen sehr, ich nenne es mal vorsichtig, unangenehmen Charakter. Zumindest wurde mir das immer mal wieder so gespiegelt. Und also gut, da war ich jetzt Spieler. Gilt das trotzdem?
Ja.
Zu der Frage?
Ja.
Ich habe in den Spielrunden mich am Anfang der Spielrunde immer für ihr Verhalten schon vorab entschuldigt und immer klargestellt, dass ihr Verhalten nicht meiner persönlichen Wahrnehmung oder meiner persönlichen Meinung entspricht. Das war mir immer sehr wichtig und teilweise, je nachdem, wie die Szenen auch mit den anderen Spielern gelaufen sind, habe ich danach nochmal das Gespräch mit den anderen Spielern gesucht, um zu sagen, hey, das geht gerade nur auf Charakterebene, das hat nichts mit dir zu tun. Ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal irgendwann in einer anderen Folge mit angesprochen, dass das schwierig sein kann. In dem Ausmaß, glaube ich, würde ich es auch nicht nochmal machen. Also, sondern ein bisschen handzahmer anlegen. Das wäre dann vielleicht schon besser. Ich war allerdings, apropos Charaktererstellung, auch erstaunt, um ehrlich zu sein, dass es mir doch leichter gefallen ist, so einen Charakter zu spielen, als ich eigentlich gedacht hätte. Anscheinend habe ich irgendwo in mir auch diese biestige Art. Nun ja. Hoffen wir, dass sie niemals sonst herauskommt aus einem Rollenspiel.
Ich würde mal versuchen, den Bogen zum Thema zurückzuschlagen.
Gerne.
Wir sind da jetzt bei der dritten Frage von 20.
Schwafeln.
Und bei der Charaktererstellung auf jeden Fall das auch im Kopf haben. Was ist das Setting und ist die Figur böse, gut, schlecht oder ebenso schurkenmäßig wie Robin Hood oder Han Solo oder so, das ist ja dann quasi so verkappt gut. Und auch da mit den Meistern und Spielleitern sprechen. Also das hatten wir ja ganz oft schon auch das Thema, jetzt auch hier bei uns im Podcast, dass wenn man jetzt eine klassische DSA-Heldengruppe hat, egal wie motiviert die alle sind, warum die auf Abenteuer gehen, wenn da einer einfach der totale Vollpfosten ist, dann ist es halt schwierig, so das irgendwie zu spielen. Mhm. Ich würde jetzt mal die nächste interpolitische Frage gehen. Wie kann man denn seine Spielleiter... Nee, wie kann man als Spielleiter, hier habe ich es stehen, warum steht denn hier Spielleiter, als Meister? Wie kann man als Meister seine Spieler in der Findung denn unterstützen? Also wir hatten jetzt die Frage, welche Fragen soll ich die Spieler stellen? Und wenn jetzt ein Spieler in uns wirklich anspricht und sagt, hey, ich weiß nicht, was ich spielen soll oder was soll ich denn spielen? Was würdet ihr da sagen? Was ich ja schade finde, es gibt ja so alte Computerspiele, ich zitiere heute so viele Computerspiele, es tut mir leid, wo man erstmal losspielt und dann je nach Spielverhalten sagt das Spiel dir dann nach 2-3 Leveln, was du bist. Ob du ein Dieb bist oder ein Barbar oder so. Sowas finde ich ja ganz cool. Es gibt zum Beispiel diese Dungeon Crawl Classics. Das ist ja auch so ein Oldschool-Rollenspiel, wo man als Bauer anfängt oder als Penner oder als Dieb und so und ist Level 0. Und erst wenn man irgendwas überlebt, dann wird man zum Helden. Und eigentlich finde ich es ganz cool, wenn man erstmal losspielt. Und ist bei DSA jetzt nicht machbar, glaube ich. Aber man dann sagt, hey, das passt zu dir. So, wäre eigentlich mal eine coole Sache. Weißt du, so ein Tutorial, Level 0 Session und dann zu gucken, wer holt die Axt raus, wer holt den Zauberstab, wer haut ab, weißt du? So, und dann, okay, du spielst das und das. Ja, aber was würdet ihr sagen? Also, wie kann man jetzt eine Spielerin unterstützen, die wirklich sagt, okay, ich weiß nicht, was ich spielen soll. Ich weiß es nicht. Was würdet ihr sagen?
Kommt drauf an, was da halt im Vorfeld schon passiert ist. Also, ich wäre wieder bei der grundlegenden Idee, so eine Handvoll an Charakteren vorzustellen, die vielleicht wirklich diesem klassischen Schema entsprechen. Und was ja bei den DSA-Boxen ja so schön ist, da gibt es doch diese schönen alten Bilder, wisst ihr noch, die manchen DSA-Boxen beilagen, ja, die halt so richtig dieses ganz schöne Oldschool-Fantasy dargestellt hatten. Und da habe ich das dann auch so gemacht, dass ich den Spielern diese Bilder gezeigt hatte, die sich so ein bisschen unsicher waren und dann einfach gefragt hatte, was würde dich denn da jetzt am ehesten ansprechen? Was kannst du dir denn da vorstellen zu spielen? Meistens hilft das schon sehr. Einfach so eine kleine Visualisierung und dann, wenn sie sich auf ihr erstes Bauchgefühl verlassen und ich glaube, wenn sie jetzt wirklich sagen würden, da ist irgendwie gar nichts dabei, dann würde ich mal mit den etwas anderen, etwas vielleicht nicht mit den Charakteren, die anderen Charaktere vorstellen, mit denen es nicht ganz so häufig gespielt wird oder die jetzt vielleicht nicht so ganz erste Wahl sind. Barde. Und vielleicht kommen die ja dann da. Barde, Gaukler, Scharlatan, vielleicht ist dann da eher irgendwie was dabei. Und ich denke, zur Not sagen, hey, spiel doch das, was dir jetzt gerade am ehesten zusagt. Und dann, gerade Handy, wie du es gesagt hast, kann man ja nach der dritten, vierten Stufe vielleicht dann sagen, ja, okay, vielleicht passt dir doch eher dies und das zu dir. Wenn man dann auch so ein Gespür für seinen Spieler, Spielerin bekommen hat und dann sagen kann, hey, weißt du was, ich glaube, ja, was du eher spielen müsstest, wäre. Ja, dann fühlst du dich gleich viel wohler. So vielleicht? Weiß nicht, wie ihr das sonst gemacht habt?
Ja, also ich hatte die Situation noch nicht so konkret. Also ich würde erstmal fragen, warum man das Spiel spielen möchte. Also jetzt nicht so, was willst du hier so, sondern also was man erwartet, was einem Freude macht. Und daran, also es gibt ja von Robin D. Laws dieses ein schönes Buch, da redet er darüber, was für Spielertypen es gibt und was die als Freude empfinden. Also XP, Rätsel, soziale Interaktionen, Menschen helfen, Geschichten erzählen, wie auch immer. Und das passt halt zu verschiedenen Heldentypen, finde ich. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, ich möchte vor allen Dingen Probleme lösen oder was auch immer, kann man da schon mal rangehen. Und ich finde halt, was du gesagt hast, Daniel, kann man auch vorwegnehmen. Man kann ja auch immer wechseln. Das ist ja was bei Charaktererstellung, was wir jetzt bestimmt öfter wiederholen. Wenn das nach 2-3 Sitzungen nicht passt oder man sagt, hey, ich habe gesehen, das und das ist, finde ich, viel cooler, kann ich wechseln, dann wechselt man. Dann geht der Held halt in, also dann, ne, wird der andere einfach ad acta gelegt. Also deswegen, ja, ich würde einfach die Spieler fragen, was sie denn erwarten von dem Spiel, so, was sie gerne können würden. So, wie die und visualisieren finde ich halt auch super. Ja.
Ja, ich bin da ganz bei euch. Also, eigentlich, wie ich auch gerade schon gesagt hatte, mit der Frage nach den Hauptcharaktereigenschaften, die ein Charakter mitbringen sollte, eher der kämpferische, gesellschaftliche, sneaky Typ, was auch immer, dass man sich da so überlegt, in welche Richtung könnte das gehen. Vielleicht Film- oder Romanvorlagen sich zu überlegen. dass man so sagt, oh, ich habe da mal so ein Buch gelesen, da war so ein Held, den fand ich total toll, so würde ich auch gerne mal sein, das möchte ich jetzt mal ausprobieren, ich möchte mir meinen Charakter nach diesem Vorbild bauen und sich dann halt auch beraten zu lassen, einfach was es in dieser Spielwelt halt einfach für Möglichkeiten gibt. So wie bei mir, wenn ich zum Beispiel Stargate leite, ist es sehr simpel, weil es ein militärisches und berufliches Setting ist, das Ganze komplett über den Beruf aufzubauen. Da geht es weniger um die Standardcharaktereigenschaften, sondern mehr um, bist du Wissenschaftler, bist du vom Militär im Nahkampf, Fernkampf, welche Ausbildung hast du genossen? Also darüber wird es dann halt da nur über den Beruf eigentlich dargestellt, zumindest im ersten Schritt. Und alles andere, ob man jetzt Lust auf Twinkies hat oder irgendwas sonst, ja, wird sich dann zeigen.
Lust auf Twinks?
Twinkies.
Ach, Twinkies, okay. Alles klar, sorry. Das war jetzt so ein komisches Rollenspiel da. Okay, egal. ja, interessant, interessant. Es gibt so, was es auch gibt, das habe ich also 3-4 Mal überlesen, das gibt es auch nicht in einer Form, ist so ein, das heißt in Englischen 20 Questions, also ich habe es nur auf Englisch mal gelesen, da werden so Fragen gestellt, die so vermeintlich auf nichts abzielen, aber so das Denken ins Rollen bringen. So, was hast du als Kind am liebsten genascht? Also der Held dann, ne? Oder so, womit hast du am liebsten gespielt? Oder wann hattest du das erste Mal Angst? Und dann kommen die Leute so ins Geschichten erzählen und grübeln und sagen, ja, ich war im Wald. Aha, also hast du in der Nähe von dem Wald gelebt? Oder mein Onkel, der Schmied und was auch immer. Und dann kommt man so ein bisschen ran, weil das ist ja dieses typische wie beim Impro-Theater. Wenn du den Leuten sagst, denkt euch was Tolles aus, dann hat keiner, ist zu viel Druck. Und wenn man einfach so sagt, komm mal ins Erzählen, so, fühl mal so rein in so Alltagsgeschichten, so, was, erzähl mal was von deiner Cousine, so. Und dann kann man sagen, ja, sie war eine berühmte Elfenbogenschützin, weil bei uns, bei den Elfen, war das so und so und schon geht's los, so. Und das finde ich auch ganz schön. So ein bisschen ins Reden bringen. Und das gibt's überall, also könnt ihr einfach im Netz mal googeln, für die das jetzt interessiert, beziehungsweise kann man sich auch selber ja mal ausdenken. Aber ja, oder vielleicht stellen wir das für euch mal zusammen, wir als Meister hier, ja.
Und die Frage, warum? Also nicht nur ein, ich möchte einen Kämpfer spielen, sondern warum möchtest du das tun? Möchtest du jemand sein, der sich beweisen muss? Möchtest du jemand sein, der das beigebracht bekommen hat oder der sich das selbst beibringen musste, weil er so früh auf sich selbst gestellt war oder so? Die Frage, warum, finde ich immer super wichtig bei der Charaktererstellung. Nicht im Werte auswürfeln, sondern wirklich, wenn es um den Charakter des Charakters geht.
Ja, das muss ich mir merken mit diesen 20 Questions. Muss ich nachher wirklich mal suchen. Ja. Gerade für meine Anfänger wäre das bestimmt hilfreich.
Ja, ja. Ja. Gut. Noch eine Frage, glaube ich, oder zwei. Machen wir mal eine. Dann sind wir schon mit Teil 1 durch. Von 2, vielleicht 3. Wir werden sehen. Oh, aber wow. Es ist ja auch sehr wichtig. Das ist ja auch sehr wichtig. Also, wenn ihr jetzt da eure Neulinge, wie auch immer, oder Wiedereinsteiger sitzen habt, und würdet ihr erstmal einfache Einsteigerregeln bevorzugen oder die Regeln nach unten wegnerven, dass die leichter sind oder Regeln weglassen oder gleich das volle Programm starten? Und wenn ihr das abwägt, woran macht ihr das fest, was zu schwierig ist? Also, ich kann ja mal als Erster antworten. Ich bin kein Freund davon, die Regeln zu vereinfachen, weil ich finde es schwieriger umzulernen, neu zu lernen. Ich würde tatsächlich immer das volle Programm fahren. Allerdings gibt es halt Regeln, die man vorher nicht wissen muss. Zum Beispiel, was passiert bei schweren Verletzungen? So, das kann man ja sagen, hey, das erkläre ich dann on the fly, wenn es passiert. Ansonsten finde ich es halt gut, wenn man wirklich von vornherein die komplexeren Regeln nimmt. Allerdings den Leuten auch den Druck nimmt, dass sie das auch verstehen müssen. Also das sage ich immer ganz gerne, dass ich die Regeln jetzt einmal runterrassel und es wird 30% hängen bleiben und das reicht. So, also das würde ich halt vorwegnehmen, weil es ist einfach zu viel. Ja, doch, also ich würde sagen, direkt volles Rohr. Und wenn es zu komplex ist, würde ich eher das System wechseln, um den Ansprüchen gerecht zu werden, als ein komplexes System runterzubrechen. Also das würde ich halt denken, wenn Leute sagen, okay, ich will das mal ausprobieren, ich will einfach mal so ein bisschen Beer and Pretzel Game, nennt man das, glaube ich, auch, ein bisschen sitzen, ein bisschen Blödsinn machen und so, dann würde ich sagen, ja, das spielen wir jetzt nicht D&D oder DSA, dann machen wir irgendein Indie-Game, was so als One-Shot ist, wo man einfach so eine Bande von marodierenden Orks spielt, die sich die wegsaufen und irgendwie sowas, keine Ahnung. Also das, ich würde dann eher das System wechseln, das ein einfacheres Spielen, als die Regeln zu vereinfachen. Das ist mein Senf.
Mhm. Ja, da bin ich so fast ganz bei dir. Ich habe es ja am Anfang von der Folge schon erwähnt, mit den Neueinsteigern, dass ich mich auch dazu entschlossen hatte, gleich nach Mantelschwert und Zauberstab zu spielen. Ich habe aber tatsächlich so ein paar Sachen, wo ich halt denke, ich weiß nicht, ob das nachher den Spielfluss ausbremst. Also ich bin jetzt dann beispielsweise gerade beim Waffenvergleichswert. Das ist so eine Sache, wo ich denke, das handhabe ich dann nachher irgendwie nebenher. Also wenn jetzt wirklich einer mit einem Zweihänder auf jemanden einen Tisch, der hat mit einem Dolch sich zur Wehr setzt, ja, okay, aber ich denke, das sind so Sachen, wo ich dann fast denke, okay, wenn das jetzt irgendwie den Spielfluss gerade für die Neueinsteiger irgendwie ausbremst oder verlangsamt, ob ich das dann nachher nicht erstmal zwar erwähne, dass es das gibt, aber dann sag, wenn ihr erstmal so ein bisschen fester im Sattel sitzt, weil die werden ja so viel zu tun haben, die müssen sich irgendwie in ihren Charakter eindenken, die müssen der Story folgen, die müssen mit den paar Regeln, die sie kennen, auskommen, die haben die Talente noch nicht alle im Blick, was es überhaupt gibt, was sie machen können. Ja, also kommt auch aufs Klientel drauf an. Ja, wenn ich jetzt erfahrene Leute habe, die jetzt von einem anderen System auf DSA umsteigen und sagen, ja klar, volles Ruhr, kein Problem. Ja, ich denke, da würde ich wirklich so ein bisschen so mit Augenmaß dann rangehen, wen ich da vor mir sitzen habe. Aber im Prinzip auch eher komplex als einfach, weil ich denke dann auch gerade, dass meine Anfänger sonst auch einen merkwürdigen Ersteindruck von Rollenspiel hätten, dass sie sagen, okay, mein Charakter passt auf so ein kleines Blättchen und das war's, echt, das ist alles. Ja, also wenn, dann lieber gleich komplex.
Ich traue mich kaum, was dazu zu sagen. Als Fate-Leiterin, als einem der meiner Meinung nach mit regelärmsten Rollenspielsysteme, die ich persönlich bisher kennengelernt habe. Ich sage mal, nur die Regeln in der Charaktererstellung, was würfel ich wie aus, trage ich wo ein, etc. Alle Regeln, die im Laufe des Spiels befolgt werden sollten und die Auswirkungen auf die Charaktererschaffung haben, sollten in der Charaktererschaffung berücksichtigt werden, meiner Meinung nach. Wenn ich Dinge wie den Waffenvergleichswert, also jetzt in DSA, ich kenne ihn nicht, anscheinend hat mein Meister ihn irgendwann mal weggelassen. dann, also wenn ich den im Spiel nicht integriert habe, muss ich ihn in der Charaktererstellung nicht erklären. Wenn ich ihn später im Spiel integriert haben werde, sollte ich ihn mit einfließen lassen, wenn er Auswirkungen auf der Charaktererschaffung hat, was ich halt nicht weiß, weil wir ihn nicht hatten. Aber von daher, ja, alles, was später mal wichtig wird und was Auswirkungen auf den Charakter hat, rein damit. Weil sonst würde ich mir als Spieler auch ein bisschen veräppelt vorkommen, ganz ehrlich, wenn ich da sitzen würde und hinterher sagen würde, wie, ich wusste gar nicht, dass das jetzt wirklich eine Auswirkung hat. Also nicht ein, mach mal einen D&D-Rettungswurf auf XY und das wusste ich vorher nicht, darum geht es mir nicht, sondern es geht um dieses Gefühl von, boah, wenn ich vorher gewusst hätte, dass mein Tank-Charakter aber gegen die und die Sachen keine Resistenz aufbauen kann, wenn ich hier den Wert nicht hoch genug setze, dann hätte ich das Ganze anders geplant, dann hätte ich das vorher wissen wollen. Und das finde ich, ganz ehrlich, ist auch Verantwortung des Spielleiters, des Meisters, des Dungeon Masters, wie auch immer wir ihn jetzt schimpfen wollen, da die Spieler richtig abzuholen.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, jetzt auch bei der Charakterschaffung eins von diesen kleinen Details gewesen, die mir dann tatsächlich noch rechtzeitig eingefallen sind, weil also beispielsweise bei den DSA-Charakteren ist es ja dann so, dass dein Attacke-Basiswert von manchen Grundeigenschaften abhängt und dein Parade-Basiswert ja dann auch wieder von anderen Grundeigenschaften ausgerechnet wird und dann auch noch deine Magieresistenz und so weiter. Und das war tatsächlich eins von den wenigen Sachen. Ich bin da total bei dir, ja, wenn du sagst, bei der Charaktererschaffung müssen tatsächlich auch die Regeln genannt werden, die dann irgendeinen Einfluss auf den Charakter haben. Und das war auch das Einzige, wo ich dann bei der Charaktererschaffung so ins Detail gegangen bin und den Krieger dann erklärt habe, wieso es eigentlich ganz gut wäre, wieso er halt eben Körperkraft und, oh Gott, was gehört noch zum Attacke-Basiswert dazu, Gewandtheit und, oh Gott, lass mich mal lügen, Mut, ich weiß es gerade nicht aus.
Mut, glaube ich, Mut, Gewandtheit, genau, Körperkraft.
Genau, Mut, Gewandtheit, Körperkraft und ich habe halt den SpielerInnen, die halt gerne eher kampflastig spielen wollten oder das vorhatten, habe ich gesagt, okay, dann müsst ihr aber halt auf diese Grundwerte schauen, weil daraus errechnet sich halt eben dies und daraus errechnet sich das. Und bei den Elfen habe ich gesagt, du willst Pfeil und Bogen, dann guck, woraus der Attacke, Fernkampfbasiswert besteht, weil dann sollten halt die Sachen tatsächlich relativ hoch sein am Anfang, damit du einen guten Grundwert ausrechnen kannst. Ja.
Sofern man nicht sagt, ich möchte gerne einen Bogenschützen spielen, der aber wirklich untalentiert ist.
Ich finde, also bei den Regeln ist es ja so, es gibt ja nicht nur man erklärt die Regeln oder man erklärt sie nicht, sondern man kann sie auch anders gewichten. Also man kann sagen, das muss sitzen. Also von Anfang an, damit man überhaupt spielen kann. Was ist eine Eigenschaftsprobe? Wie kann ich eine Körperkraftprobe machen bei DSA? Dann kann man aber auch sagen, es gibt auch Waffenvergleichswerte. Habt das im Blick, so funktioniert es. Müsst ihr euch nicht merken, nur dass ihr das wisst, wenn ihr dann eine Waffe führt. Und die ist dann schon mal so ins Spiel gebracht, aber halt nicht mit der Gravitas wie eine andere. Und ich finde, das kann man ja auch noch mal so ein bisschen steuern. Was wird schon mal erwähnt, aber was wird gar nicht erwähnt und was wird halt schon mal eingebläut. Gibt es denn, welche Regeln würdet ihr denn zum Beispiel bei DSA jetzt, das ist noch eine Frage, also die letzte Frage für heute, welche würdet ihr denn zum Beispiel weglassen? Also Regeln, die ihr am besten gar nicht einführen würdet. Behinderungsfaktor, Waffenvergleich, habt ihr da was, wo ihr sagt, das würde ich weglassen? Oder zumindest erstmal?
Ich würde gerne anfangen. Ich habe DSA in Teenagerzeiten mal geleitet. Das zählt nicht. Ich habe keine Ahnung, ich enthalte mich. Viel Spaß euch.
Achso, du kommst jetzt als Teenager jetzt irgendwelche Kifferregeln oder so irgendwie eingeführt.
Nein, ich hatte als Endboss ein überdimensional großes Quietscheentchen mit Vampirzähnen. Lassen wir das.
Cool. Auf die Geschichte also, sind wir jetzt aber irgendwann mal gespannt, ja.
Das ist die inoffizielle Filiasson-Saga.
Ich habe jetzt bei der Charakterschaffung mit meinen Jüngsten ein paar Sachen weggelassen, wie beispielsweise den Behinderungsfaktor, weil ich finde, dass der... Ich meine, die Charaktere am Anfang können eh schlecht angreifen und parieren. Und wenn du dann einen Krieger hast, der natürlich, wieso auch nicht, ein Kettenhemd trägt, aber dann Behinderungsfaktor 4 und dann verrechnet das mal alles, der trifft ja noch weniger. Und ich glaube, das ist halt für die Spieler am Anfang frustrierend, ja, wenn du dann halt nur noch irgendwie Attacke 6 oder sowas hast, nur weil du im Kettenhemd steckst, ja. Und wir haben das dann halt eben anders gelöst. Ich habe halt gesagt, okay, Krieger sind halt ausgebildet, die können halt sowas tragen ohne den Behinderungsfaktor, aber wenn du jetzt einen Streuner reinsteckst, dann zählt da der volle Behinderungsfaktor. Ja, jetzt mal so für die Anfänger. Und ansonsten, was wir auch weggelassen hatten, war deine Sternzeichen, ob du da noch irgendwelche Boni hattest, aus welcher Ecke Aventurins du kommst. Also alles, was halt so dieses Kleinverwurzelte, das hatten wir am Anfang erst einmal weggelassen. Die hatten zwar gefragt und ich habe gesagt, ja, es kann schon sein, dass ihr da irgendwelche Boni habt, aber wenn wir jetzt damit auch noch anfangen, dass wir kommen dann nie zum Spielen, weil dann brauchst du irgendwie 10 Stunden, um halt wirklich mal so einen Charakter wirklich komplett fix und fertig zu haben. Aber wir haben die jetzt nach Mantelschwert und Zauberstab ja erstellt. Die sind jetzt soweit startklar. Die haben ihre Talente, die haben ihre Waffen. Die wissen, wie man angreift und pariert. Reicht. Loslegen. Den Rest lernst du dann, wenn es Abenteuer läuft. Hm.
Ja, ich würde auch Behinderung und Waffenvergleich entweder weglassen oder mit vereinfachten Regeln spielen. Da gibt es ja auch ganz viele Hausregeln. Behinderung entweder nicht anteilig abziehen, sondern immer komplett oder wie auch immer. Und beim Waffenvergleichswert gibt es ja auch, die Schwafelhelden spielen ja zum Beispiel auch mit der modifizierten Regel, die es einfach leichter macht. Was ich auch noch vorschlagen würde, was man weglassen kann, ist, dass man Spielern nahelegt, keine magiebegabten Helden zu spielen. Apropos weglassen, weil das viel komplexer ist. Einfach vor den Sprüchen, die man können. Also man muss einfach mehr Sachen wissen. Wenn ich jetzt einen Krieger spiele, kann ich einfach sagen, okay, ich weiß ja, was ein Krieger kann, wegen Stereotyp, wenn man den so spielen möchte. Geht ja. Aber einen magiebegabten Helden mit den ganzen Sprüchen und so weiter, wenn man das nicht sich draufziehen kann, möchte oder wie auch immer, würde ich dann sagen, lass es lieber sein. Ist jetzt nicht das genau auf die Frage gemünzt, aber würde ich halt auch sagen, da kann man auch proaktiv was weglassen, nämlich Helden, die quasi nochmal diese Ebene on top haben. Ansonsten, apropos weglassen, wir müssen euch jetzt leider wieder allein lassen. Es tut uns leid. Weil wir haben schon die erste Folge von Charaktererstellung im Kasten und ich vermute, es werden 3 werden. Also eine Trilogie, es tut mir leid. Beziehungsweise, es freut mich für alle, die sich darüber freuen, für alle, die das immer zu lang finden. Es verzeiht es uns, aber es ist natürlich ein sehr tiefgreifendes Thema. Ich möchte mich aber heute schon mal bedanken fürs Zuhören. Wenn ihr dazu Kommentare habt, schickt und schreibt sie uns. Wir werden sie in den nächsten Monaten irgendwann aufgreifen, wenn wir dann neue Themen aufnehmen. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ich möchte mich nicht nur bei euch da draußen bedanken, sondern natürlich auch bei meinen MitmeisterInnen, Daniel und Josi. Überlasse euch das Feld für die Verabschiedung. Ich sage, bleibt gesund, rollt die Würfel. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Möge das Würfelglück euch hold sein. Bis zum nächsten Mal.
Und möge Fex euch begleiten auf euren Wegen. Bis zum nächsten Mal.
So, ihr Lieben, hier noch einmal Meister Henny mit dem obligatorischen Schlusswort. Ich danke euch fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns die Treue haltet, den Schwafelhelden und den Meistern. Das ist ja auch ein großer Abwasch. Wir sind ja alle eine Happy Family. Ich find's toll, dass ihr dabei seid. Kontaktiert uns doch weiter, bitte, so wie bisher und auch in Zukunft bei Facebook, Instagram oder Mastodon oder bei Discord, bei discord.schwafelhelden.de. Egal, ob es zu den Schwafelhelden oder den Meistergesprächen sein sollte. Ich freue mich, wenn es dann im April weitergeht, am ersten Sonntag und am dritten, so wie immer, mit den Schwafelhelden und dem Zug durch das Nebelmoor und auch den Meistergesprächen. Dann, ihr habt gehört, der zweite Teil von unserer Charaktererstellungs- und Hintergrundserie von dreien mit dem dritten Teil dann im Mai, wo wir schon Richtung Sommer unterwegs sind. Also, ihr Lieben, bleibt gesund, rollt die Würfel. Ich bin Meister Henny und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.